gentlemen, welcome back to Health Resolution Podcast in 2025. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der ersten Episode des Jahres 2025. Ich sage euch ganz ehrlich, am 6. Januar habe ich angefangen, diese Folge zusammenzutragen und es hat bis zum 29. Januar gedauert, dass ich jetzt hier sitze bei der Aufnahme, aus den etwaigen verschiedensten Gründen, weil ich ein bisschen Pause brauchte, keinen Bock hatte, mich anderthalb Stunden in ein Zimmer zu setzen und einen Podcast aufzunehmen und andere Dinge anstanden. Jetzt zuletzt haben wir beide den Drang verspürt, mal 3 Tage nach langer Zeit, 10, 11, 12 Jahren Abstinenz, die Stadt Paris mal wieder aufzusuchen, um uns die mit heutigem Auge anzuschauen. Und ich muss sagen, meine Damen und Herren, wer da noch nicht war, wer lange nicht mehr da war, das ist schon ein wirkliches Spektakel, diese Stadt. Wunderschön, die Architektur. Das haben andere Menschen gebaut, da sind wir uns ziemlich sicher. Die Schönheit in dieser Stadt vom 1. bis ins 20. Arrondissement ist überwältigend. Deswegen hatten wir da eine gute Zeit, haben uns inspirieren lassen von den 728.000 Cafés und Gebäuden in Paris und sind jetzt wieder zurück und deswegen sitze ich hier und mache diese Aufnahme der Episode 114, die den Namen trägt Blaues Blut. Laura und ich, wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir brauchen weitere Programme. Wir brauchen neben unseren Retreats, die ja nur zweimal im Jahr stattfinden, vielleicht dreimal, digitale Retreats, Online-Retreats quasi, die über 3 Monate gehen und die sich ganz speziellen Symptomatiken widmen. Wir werden da, das ist auch schon online auf meiner Website www.healthresolution.de unter Online-Retreats. Wir werden starten mit einem speziellen Programm für Beckenbodenproblematik. Wir werden uns beschäftigen danach mit dem kompletten Rücken, gerade dem unteren Rücken, chronischen Schmerzen im unteren Rücken, werden da ein Programm zu machen und auch zu chronischem Kopfschmerz im Laufe des Jahres. Neben unserem Programm, was es sowieso immer gibt, das wir The Reset nennen, mit den Menschen dort zusammenarbeiten und versuchen, sehr erfolgreich versuchen, also mehr als versuchen, sehr erfolgreich machen, Menschen nämlich zurückzubringen in einen natürlichen Zustand, von dem ich immer spreche. Natürlich, was die Anatomie des Körpers angeht. Wirbelsäule, Bauch, Zwerchfell, Psoas, Beckenboden. Und natürlich, was auch die Anatomie angeht, aber den Zwischenzellraum, den pH-Wert des Körpers, die Art und Weise, sich zu ernähren, das Verständnis dafür zu entwickeln, wie viele Details da einen Ausschlag geben und was der einzig wahre Weg ist, praktisch und theoretisch läuft das dann mit mir in der Küche digital ab. Das heißt, Laura macht die Bewegung, deformiert die Menschen im positiven Sinne wieder zurück in ihren Ausgangszustand, den wir alle nicht mehr haben, weil wir alle verkrüppelt sind und anatomisch dastehen wie, ja nicht wie Menschen. Das war ein bisschen anders gedacht vom Schöpfer. Deswegen, das ist unser Basisprogramm und darüber hinaus werden wir ab dem 1.3. starten mit Programmen, wie gesagt, die sich speziellen Symptomatiken widmen und wir werden starten mit dem Beckenboden. Weitere Informationen und auch Preise und so weiter folgen da. Insgesamt werden das mit Sicherheit über die 3 Monate 30 Sessions mit Laura sein. Ein Teil davon in der Gruppe und ein Teil auch one-on-one, privat für die Menschen, die da mitmachen und genauso mit mir. Ich werde in der Zeit 4 größere Vorträge für die Gruppe machen, für alle, die da mitmachen. Natürlich maximal nur 8 bis 10 Leute und dann aber auch mit jedem 4 bis 6 Sessions in der Zeit privat machen, sodass jeder wirklich gut aufgestellt ist und diesen natürlichen, gesunden, basischen, vollwertigen Lebensstil, dass jeder denn in der Lage ist, danach auszuführen und dass jeder danach für den Rest seines Lebens gesund sein kann. Denn in Anführungszeichen Krankheit, Schiefstände, ernstere Schiefstände sind, wenn man diese beiden Bereiche beherrscht, nicht mehr möglich. Wir haben in den Souveränitätsepisoden, erinnert euch, die Vatikan-Episoden, Unam Sanctam und so weiter, darüber gesprochen, dass der Vatikan das Land und die Seelen, wir, die dieses Land hier beleben, dieses flache Land, dass der Vatikan die für sich beansprucht hat. Natürlich haben die den Auftrag vom Schöpfer dafür bekommen. Der Schöpfer hat ihnen gesagt, so, St. Peter, du bist jetzt derjenige, schnapp dir mal alle Seelen hier und versklav die. Das war der Plan des Schöpfers. So sagt der Vatikan das. Für die Umsetzung von dem ganzen Thema haben wir besprochen, haben die zumeist Armeen benutzt. Tempelritter, die Ritter Maltas, die verschiedenen Kronen, die portugiesische Krone ganz im Speziellen, Alfonso der V., König von Aragon, Neapel, Sizilien, wie wir besprochen haben. Dem hat man das Go gegeben, alles und jeden in Afrika zu unterwerfen, den es zu unterwerfen gibt. Das war der große Startschuss der Kolonisation. Heute kennen wir zum Beispiel europäische Königshäuser. Andorra, Belgien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, England, Norwegen, Spanien, Schweden, Dänemark, Niederlande, der Vatikan selbst. Und man sagt uns, das seien konstitutionelle Monarchien, also Länder mit einer Verfassung, in die eine Monarchie integriert ist. Irgendwie sind es relativ viele, oder? Allein in Europa. Und jeder, wenn dieses Thema aufkommt, redet immer nur über Länder und deren Königshäuser. Nie wird aber darüber gesprochen, wer diese Könige und Prinzessinnen denn wirklich sind. Diese Familien, die dahinter stehen. Wie sind denn die dahin gekommen, wo die jetzt sind? Wer hat diese Familien, die diese Throne innehaben, eigentlich zu adligen Königsfamilien gemacht? Was ist das? Was ist der Adel? Wann habe ich denn bitte blaues Blut? Habe ich auch. In den Venen. Sauerstoffarm ist blaues Blut. Allein in Großbritannien gibt es 319 adlige, in Anführungszeichen, Häuser. Häuser heißt nicht Familien, sondern Häuser. Das ist, kann mehr sein als nur eine Familie, wie wir gleich hören werden. Und wenn wir uns dieses Thema allein, wie viele Häuser es denn in den verschiedenen Ländern gibt, allein für Europa anschauen, dann sitzen wir 3 Episoden weiter noch hier und sprechen nur darüber. Adelig heißt englisch noble, kommt vom lateinischen nobilis. Nobilis steht für sehr bekannt, berühmt, exzellent, erhaben, von höherer Geburt. Die sprechen immer von blauem Blut. Die haben die Sonne gemieden, weil blasse Haut im Mittelalter und in der Renaissance immer Erhabenheit signalisiert hat. Wenn man ganz blass war, dann war man eines höheren Standes. Man konnte die Venen so gut sehen, weil man so blass war. Und dann hieß es blaues Blut. Märchenstunde, wie immer. Aber gut, dass die mit dieser Geschichte schon dafür sorgen, dass die Menschen quasi die Sonne meiden wollen, wenn sie alle so nobel sein wollen wie die Prinzessinnen im Mittelalter. Ich will nicht ausschließen, beziehungsweise ich schließe auf keinen Fall aus, dass es Blutlinien gibt, die eine sehr besondere Wichtigkeit und Rolle haben. Aber eins kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, die 319 Nobelhäuser aus England haben damit aber mal gar nichts zu tun. All dieses blaue Blut haben die über die Blutlinien gelegt, die wirkliche Relevanz für unsere Geschichte und Herkunft haben. Aber dieses Thema, was ein sehr großes Thema ist, aber auch ein sehr dunkles Thema ist, weil wir da, glaube ich, noch sehr im Dunkeln tappen, aber das ein sehr, sehr zentrales Thema ist für die Frage, was machen wir hier, wo kommen wir her, schieben wir dieses Thema erstmal beiseite. Aber wir werden in Zukunft mit Sicherheit Gelegenheit bekommen, darüber zu sprechen, da bin ich mir sehr sicher. Heute wollen wir nämlich mal ein wenig auf 2 Familien und Häuser eingehen, dieses Adelsklubs, die in unserer gelehrten Geschichte, ganz wichtiges Wort, in unserer gelehrten Geschichte eine besondere Relevanz erlangt haben. Die eine davon, sehr bekannt, kennen die meisten von euch. Die andere ist der breiten Masse eher unbekannt, obwohl die noch viel, viel relevanter ist als die so bekannte. Was grundsätzlich sehr interessant ist, das wissen wir, sind Symbole, Siegel und Wappen von Familien und Häusern, die uns heute eigentlich in unserer Realität überall begegnen, wenn man denn die Augen öffnet, was vielen Menschen scheinbar immer noch sehr schwer fällt. Und jeder von euch, der ab und zu in Italien ist zum Beispiel und offenen Auges durch Florenz oder Rom oder Mailand spaziert, der weiß das ganz genau. Springen wir in unserer Geschichte erstmal ein paar Jahre zurück. Genauer 1200 Jahre. 1200 Jahre springen wir zurück ins 9. Jahrhundert. Da gibt es einen großen römischen, wie sollte es anders sein, römischen Eroberer namens Karl der Große. Fragt mich bitte nicht, wer das wie und wann 1200 Jahre lang übermittelt und dokumentiert hat. Aber das ist unsere gelehrte Geschichte und die nehmen wir erstmal so. Karl der Große stammt aus dem Geschlecht der Karolinger. Der regiert das Fränkische Reich und erlangt seit langer Zeit mal wieder ein Mensch die Kaiserwürde. Dieses Fränkische Reich erstreckt sich damals von Nordspanien über Frankreich und Deutschland bis Mittelitalien. Das ist ein relativ großes Gebiet, ein relativ sehr großes Gebiet. Und das heute noch existierende, wohl älteste europäische Adelsgeschlecht hat zu dieser Zeit von Karl dem Großen seinen ersten Machthöhepunkt in eben diesem römischen Reich. Die sind sehr eng mit den Karolingern verwandt und stellen die Herzöge von Bayern und Sachsen. Und das sind zwei sehr, sehr große Gebiete. Und diese Geschichte sagt uns eigentlich schon, in deren Geschichte, dass es den Adel in dieser Form erst seit gut 700 bis 800 gegeben hat. Weil das ist die älteste europäische Adelsfamilie, das älteste europäische Adelsgeschlecht. Und wir reden hier von 700, 800. Die bekommen als Geschenk 888 von dem Karl das Königreich Burgund. Burgund liegt in heute Frankreich. Und auch die Grafschaft Oberschwaben. Somit verwalten die dieses Haus sehr relevante Gebiete und eine sehr relevante Größe von Karls Reich. Das Haus Welf. Kurz vorweg zum Thema Symbolik, wo wir gerade dabei haben. Das Haus Burgund trägt als Wappen die Lilie. Gut im Hinterkopfball, viele von euch wahrscheinlich schon mal gesehen. Das Emblem des Haus Welf ist ein aufrechter Löwe, der die Krallen ausfährt. Wenn ihr kein Bild im Kopf habt, sucht mal kurz im Internet. House of Welf. Gibt es Bilder, ein blauer Löwe auf gelbem Grund. Und wenn ihr das gefunden habt, dann fragt euch mal, wie oft ihr diesen Löwen schon auf Wappen von Städten oder Vereinen gesehen habt. Habt ihr mal gedacht, so, oh, guck mal, die haben Löwe als Symbol, der Verein oder die Stadt. Komisch, dass es auf einmal so viele Städte und Vereine sind, bei denen genau der gleiche Löwe auftaucht. Vielleicht seht ihr jetzt auch den gelben Löwen auf rotem Grund. Dazu kommen wir gleich. Hat auch mit denen zu tun. Weil diese Welf-Familie im 12. Jahrhundert drohte, keine Nachfahren mehr zu zeugen. Ja, keinen männlichen Nachkommen, stirbt die Familie aus. Aus den Geschichtsbüchern ausgelöscht. Ist denen nicht passiert, weil die hingegangen sind und gesagt haben, so, komm mal her, die Schwester von Welf dem Dritten heiraten wir jetzt in eine andere Familie ein. Und zwar in die italienische Este-Familie. E-S-T-E-Este. Die Estes sind ein Zweig der bedeutendsten Adelsfamilie Norditaliens namens Obertengi. Die Obertengi sind ursprünglich ebenso fränkischer Adel wie die Elfs. Weil, ich eben ja gesagt habe, Norditalien war Frankenreich unter Karl dem Großen. Also gehen die hin und erhalten sich durch das Kombinieren der Schwester von Welf dem Dritten mit der Este-Familie. Somit war das Überleben der Welfs gesichert und darüber hinaus mit einem sehr starken Partner kombiniert. Eine Fusion quasi. Das war ein Konzept, das sich durch die nächsten Jahrhunderte ziehen sollte und was sich sehr bewährt hat. Und das war ein Prinzip, das stand, sollte ich sagen, steht über allem. Nämlich durch arrangierte Heirat gewisse Familien miteinander zu kombinieren, um den Einfluss zu steigern und den Kreis sehr klein zu halten. Von denen mit dem Wissen. Dabei ist egal, ob blutsverwandt oder nicht, aber sehr gern auch blutsverwandt, diese Kreuzungen. Uns wird logischerweise dabei erzählt, dass das Inzest sei, wenn man das macht, ne? Wenn jetzt der Franz mit seiner Schwester ein Kind zeugt, dann kommen, sagen die was, dann da kommt 100%, geht nicht Inzest, kommt ganz sicher ein behindertes Kind bei raus. Das scheint für gewisse Familien der letzten 1000 Jahre nie gegolten zu haben. Obwohl man uns ja erzählt, da gibt es ja auch so Geschichten, die Leute immer wieder auspacken, dass die ganzen behinderten Kinder, die daraus entstanden sind, durch diesen Inzest in Adelsfamilien, dann einfach weggeschafft wurden. Die sind spurlos verschwunden. Viele Millionen Kinder sind in den letzten Jahrhunderten leider spurlos verschwunden. Die wenigsten davon waren allerdings behinderte, adlige Inzestkinder. Das ist mal ganz sicher. Diese italienischen jüngeren Welfen, ja, die Welfen sind jetzt in die Este-Familie Norditalien eingeheiratet. Das heißt, diese jüngeren Welfen, italienischer, jetzt kann ich ja nicht sagen Abstammung, Einmischung, italienischer Einmischung, heißen in italienischen Regionen dann Guelf, G-U-E-L-F. Und die stellen zusätzlich die Herzöge der Region Braunschweig-Lüneburg damals, 12. Jahrhundert. Herzöge, um das auch mal zu klären, die Thematik. Herzöge sind damals die Ranghöchsten unter dem König. Und der König ernennt die zum Adel. Da hätten wir dann eine Erklärung dafür, wie so viele Familien an blaues Blut gekommen sind. Vom König bestimmt und ernannt. Der konnte den blaues Blut initiieren. Also gar nicht erhaben, seit oder durch Geburt, in erster Instanz bestimmt und ernannt. Und der folgende Nachwuchs, der war dann schon bei Geburt adelig, weil der König die Leute aber vorher ernannt hat zum Adel. Alles muss ja einen Anfang haben, oder? Oder habt ihr gedacht, Gott hat das Haus Welf zum Adel erhoben? Gibt es heute auch noch. Was weiß ich, wer hat das alle? Sean Connery oder Phil Collins oder was, Joe Cocker? Ja, gibt genug Menschen, die heute auch noch zum Adel ernannt werden. Seltsames System. Die Herkunft des Namens Welf, die kennt übrigens niemand offiziell. Weil erst 700 Jahre nach der urkundlich belegbaren urkundlich belegbaren Ersterwähnung der Welfen ist die Welfensage entstanden. 700 Jahre nach der ersten Urkunde, wo man sagen konnte, ey, guck mal, da gab es einen Welf, ist diese Welfensage entstanden, die nämlich dann eben die Namensherkunft der Welfen thematisiert. Auf einer Burg nahe Weingarten im Kreis Ravensburg lebte damals der mächtige Graf von Altdorf. Jetzt höre ich mich an wie so ein Märchenerzähler oder wie so eine Mama oder ein Papa abends am Bett von der Kleinen, die noch ein Märchen vorliest. Damals lebte der mächtige Graf von Altdorf dort, dessen Frau, eine Bettlerin, einst an der Tür zurechtwies und verscheuchte. Die Bettlerin ging hin und sprach einen Fluch gegen die Frau aus, die daraufhin 12 Jungen bekam. Dabei gab es ein Problem, denn damals hieß es, dass das Ehebruch bedeutete, denn wie viel Kinder, so viel Väter sind's. Also geht die Frau hin und versucht 11 ihrer Kinder durch eine Magd im Fluss zu ertränken. Doch auf dem Weg zu diesem Fluss begegnet die Magd dem Grafen von Altdorf, der wissen möchte, was sich in diesem Korb befindet. Übrigens muss das ein großer Korb gewesen sein, weil mit 11 Babys drin, das muss eher so der Typ Einkaufswagen gewesen sein. Sie sagte ihm, es seien 11 junge Welpen, worauf er sie den Korb öffnen ließ, wegen den Welpen, der Name Welf. Das ist nämlich Altdeutsch für einen jungen, winselnden Hund. Das sind Welfen. Attraktiver Name für so eine Familie. Der Graf gab die Kinder zu einem Müller zur Pflege und Jahre später packte er sie bei einem Hoffest aus und präsentierte den Leuten. Filmreif. Die Jungs sorgten dann dafür, dass er seine Frau verschonte und nicht hinrichten ließ. Sagenhaft, wirklich sagenhaft. Kennt ihr dieses Wort? Das ist ja sagenhaft. Schöne Grüße an meinen Papa, der sagt das sehr, sehr gerne. Signature Word. Ja, sagenhaft. Sagenhaft, wie in einer Sage. In Weingarten selber in der Stadt gibt es übrigens Installationen an Gebäudefassaden, die an diese Welfensage erinnern. Und auch Feste werden dort zu Ehren der Welfen abgehalten. Ist noch viel interessanter ist noch, dass auch Queen Lilibet, a.k.a. Elizabeth II., hingegangen ist und Weingarten und die Welfen besucht hat. Warum die? Die ist doch eine Windsor, oder? Ist die nicht vom Haus Windsor? Ab dem 14. Jahrhundert gehen die Welfen, die Welfs hin und teilen all ihr Land, was die haben und besitzen, unter ihren Söhnen auf. Und all diese Söhne tragen fortan den Titel Herzog von Braunschweig, englisch Duke of Brunswick. Dieses Land, Braunschweig, Großregion, umfasste damals Wolfenbüttel, Lüneburg, Braunschweig und Göttingen. Ist jemand da aus der Region? Wolfenbüttel, Lüneburg vielleicht? Nahe Hamburg, Braunschweig, Göttingen? Bestimmt ist da jemand hier, der gerade zuhört aus der Welfenregion. Vielleicht seid ihr auch Welfen, euer Oma und euer Opa. Vielleicht seid ihr Welfen. Vielleicht habt ihr viel mehr Macht, als ihr denkt. Die Linie Göttingen der Welfen erlangt in 1692 die sogenannte Kurfürstenwürde. Wurde also vom Heiligen Römischen Reich zu sehr ranghohen Fürsten erhoben. Der bürokratische Akt war ziemlich relevant. Das war nämlich die Geburt des Hauses Hannover. Jetzt klingelt's vielleicht bei dem einen oder anderen schon, der sich das schon mal angeschaut hat. Die Welfsche Linie Göttingen wird in 1692 zur Kurfürstenwürde erhoben und daraus entsteht das Haus Hannover. Manchmal wird auch gesagt Haus Hannover. Das verrät schon einiges. Kurfürst bedeutet übrigens einer der 7 ranghöchsten Fürsten des Römischen Reiches mit alleinigem Recht zur Wahl des römisch-deutschen Königs. Hört sich komisch an. Seit Ende des 15. Jahrhunderts existierte laut unseren Historikern das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Und wem das unterlag bzw. gehörte, brauche ich glaube ich nicht zu erklären. Das war quasi der zweite Versuch des Vatikans, ein heiliges römisches Reich zu etablieren, nachdem Karl der Große im 9. Jahrhundert vordergründig gescheitert war und das Große zuvor, Spitzname Babylon, angeblich untergegangen war. Angeblich. Der Anführer dieser Nation, der römisch-deutsche Kaiser, war übrigens per Definition mächtiger als alle anderen Könige des Umlandes. Das hat der Vatikan einfach so festgelegt. Nicht vergessen, die sind die selbst gekürten Besitzer dieser Fläche hier. Unam Sanctam, One Holy, ein Heiliger Vatikan. Nach der Kurfürstenwürde und der Kreation quasi des Hauses Hannover oder Hauses Hannover springen wir jetzt kurz zurück zum Anfang des 17. Jahrhunderts, genauer laut Geschichtsbüchern 1619. Da ist Frederik V. König von Böhmen und wird mit Elizabeth Stuart verheiratet. Ihrerzeit die Tochter von James I. Wir gehen jetzt so ein bisschen in Wer mit Wem zieht sich jetzt durch die nächsten, durch die ganze Folge. Ist richtig interessant und lustig mitunter. Kann teilweise verwirren. Ihr werdet da nicht komplett folgen können. Ist aber für die Punchline am Ende relativ egal. Der König von Böhmen, Frederik der Fünfte, wird mit Elizabeth Stuart verheiratet. Ihrerzeit die Tochter von James dem Ersten. James der Erste, wie der Name eventuell schon verrät, ist König von England, Schottland und Irland. Ein König von Großbritannien, logischerweise, gab es noch nicht. Denn das Kingdom war noch nicht united. Es war noch nicht vereint. Das Vereinte Königreich war noch nicht das Vereinte Königreich. Das war nur ein Königreich. Die haben eine Tochter, Frederik der Fünfte von Böhmen und Elizabeth Stuart. Die haben eine Tochter namens Sophia, die 1658, wie sollte es anders sein, wiederum einen Welfen heiratet, mit dem sie 6 Kinder hat. Ernst August, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, Duke of Brunswick. Eines deren Kinder trägt den Namen George, später George der Erste. Der war 1714 der erste König des United Kingdom, des Vereinigten Königreichs. Vereinigt von Schottland, Irland und England. Der George der Erste heiratete überraschenderweise wieder eine Welfin namens Sophia Dorothea. Eine aus dem Haus der Lüneburg-Welfen. Erinnert euch, eben gesagt, Braunschweig, Lüneburg, Lüneburg ist ebenfalls welfisches Gebiet. Wir haben also jetzt den ersten König von Großbritannien, der eigentlich Deutscher ist und aus dem welfischen Hannover-Haus stammt. Ist interessant, oder? Weil ich dachte, lange Zeit, dass auf dem englischen Thron ein Engländer sitzen muss. Mitnichten, meine Damen und Herren, mitnichten. Und um die Namensfolge nicht durcheinander zu bringen, resultieren aus deren Ehe George II. Und auch George III. Um dann die Linien zu spalten. George III. Ist verheiratet, tada, mit einer Deutschen aus dem Herzogtum Mecklenburg-Strelitz, die Charlotte. George III. Und die Charlotte haben nur einen Sohn. Sehr gefährlich, nur einen Sohn zu haben. Familie droht auszusterben. Der Duke of Kent in Strathern, der Herzog von Kent namens Edward. Edward hat eine Tochter, jetzt gut aufpassen, mit Prinzessin Victoria. Jetzt wird's interessant. Von Sachsen, Coburg, Saalfeld. Weil neben den Welfen gibt es ein weiteres deutsches Adelshaus, das als das zweitälteste Deutschlands gilt und das Herzog Sachsen-Coburg-Gotha innehatte. Die Wettiner. Die werden jetzt hier durch Heirat in die englische Thronfolge hineingewurschtelt und es entsteht daraus Queen Victoria, die von 1837 bis 1901 eine halbe Ewigkeit auf dem goldenen Thron sitzt, der mehr wert ist als alles im Umlauf befindliche Fiat-Geld von der Fed. Übrigens, jetzt bin ich gespannt. Ich kann es jetzt nicht sehen. Die Auswertung sehe ich ja nicht, aber wisst ihr, mit wem diese Victoria noch verwandt ist? Queen Victoria of England, 1837 bis 1901 Königin von England. Mit wem ist die noch verwandt? Wisst ihr, wessen Oma die ist? Wisst ihr, wie das Oberhaupt hieß, das als letzter deutscher Kaiser das deutsche Kaiserreich regierte? Wilhelm II. Ist ein Enkel von Queen Victoria. Kein Spaß. Mitnichten ist die englische Krone die einzige, in die sich das Haus Hannover, a.k.a. besser bekannt als die Welfen, hineinplatziert haben. Fällt euch noch ein weiteres, sehr machtvolles Konstrukt ein paar Kilometer weiter östlich ein, in das ich auch hinein muss, wenn ich meinen Einfluss maximieren möchte. Die Wortherkunft dieses Wortes, das den höchsten bulgarischen, serbischen und russischen Herrscher beschreibt, Zar, T-S-A-R, Zar, stammt, so sagt man, aus dem altslawischen Cäsari. Klingt vertraut, Cäsari? Ja, kommt mir dem lateinischen Cäsar recht nahe, oder? Scheinbar auch nicht so weit weg vom Heiligen Römischen Reich und dem Vatikan. Komisch. Wie sagt man doch so schön? Alle Wege führen nach Rom. Denkt ihr, das wäre Zufall, dass es so ein Sprichwort gibt? Alle Wege führen nach Rom. Charlotte Christine von Braunschweig, eine Welf, heiratet den ältesten Sohn von Peter dem I., Alexei Petrovich, 1711. Und somit sind die Welfen im russischen Romanow-Adel platziert. Die war allerdings nicht die einzige. Sekunde, Trinkpause. Anna die Erste hatte eine Schwester namens Katharina Ivanova. Die Katharina Ivanova geht hin und heiratet Karl Leopold von Mecklenburg. Und die bringen Anna Leopoldowna zur Welt. Die heiratet Anton Ulrich von Braunschweig. Zu wem gehört der? Zu den Welfen. Und die bekommen den Sohn Ivan den VI., seinerzeit dann Zar. Allerdings nur von 1740 bis 1741. Das waren die Welfen dann quasi in russischer erster Reihe. Ohne zu viele Schauplätze zu eröffnen, weil es wirklich im Podcast hier sehr schwierig wird zu folgen. Der Mann, beziehungsweise diese, ich sag besser, Gestalt von Queen Elizabeth II., Königin von England, die wir alle kennen, hieß Philip Mountbatten, Herzog von Edinburgh, richtig? Die alle The Crown geguckt. The Crown war eine sensationelle Netflix-Serie, die allerdings nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Aber trotzdem eine absolut hochkarätige Serie, sensationelle Regie, sensationelle Schauspielerei, aber halt eben Schauspielerei. Eine Lüge nach der anderen. Dessen Vater, Philip of Mountbatten, Mann von Elizabeth II., Herzog von Edinburgh, dessen Vater war Andreas, König von Griechenland und Dänemark. Der vierte Sohn von King George I., haben wir eben besprochen. Der Mann von Königin Olga Romanova ist, also direkte Nachfolge der Zarenfamilie. Andreas, Königin von Griechenland und Dänemark, König von Griechenland und Dänemark, Entschuldigung. Jetzt hätte ich hier noch gegendert. Aber ist er jetzt abgeschafft wieder? Dank Donald, der das in seiner Inauguration Address direkt mal gesagt hat. So, aber jetzt gibt es nur noch Mann und Frau, Freunde. Könnt ihr alles knicken. Andreas ist der Sohn von George I., wie eben gehört, Haus Welf. Und der Enkel von König Christian IX. Von Dänemark, ein deutscher Prinz. Der geht hin und heiratet seine zweite Cousine. Deren nicht behinderte Tochter, somit Andreas Schwester, wird mit Zar Alexander III. Verheiratet. Ihr merkt, wir können bei jeder Abzweigung ganz, ganz schnell ganz weit abdriften. Jeder mit jedem ist das Prinzip, solange das Blut blau ist. Und es im Club bleibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Duke of Edinburgh, Philip Mountbatten, ehemals Mann von Lilibet II., ist also der Urenkel von Christian von Dänemark und Enkel seiner Oma Dagmar und seines Opas Zar Alexander III. Bis 1894. Dieser Philip wird nun Mann der Königin von England, Elizabeth II. Und die quatschen immer noch von Ländern und Grenzen. Die Romanows direkt mit Welf und dem Haus Hannover gekoppelt. Es ist schön, oder? Diese Menschen, die sich aus reinster Liebe und Zuneigung in einem Café treffen und sich dort auf immer und ewig verlieben. Komplett ohne Hintergedanken und größeren Plan. Wie immer. Das Haus Welf hat also nun den Buckingham Palace, die mächtigste Krone der Welt, inne. Haus Welf hat so viel mit England zu tun wie England mit Sonne und schönem Wetter. Ein einziges Schauspiel. Und wir Trottel sind Ewigkeiten drauf reingefallen. Die haben ein Spiel mit uns gespielt. Alles angeleitet aus Rom. Der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte ist allerdings, dass sie mit der Krönung von Victoria I. 1837, Königin von England, Oma von Kaiser Wilhelm II., hingehen und ein komplett neues Haus erfinden. Nachdem sie nämlich hingehen und auch die Hauptresidenz der englischen Krone umbenennen. House of Windsor. Von da an Windsor Castle. Windsor, das House of Windsor, ist eine komplette Erfindung. Es gibt weder eine Familie noch irgendein Haus, das den Namen Windsor vorher getragen hätte. Jetzt kann man an der Stelle fragen, wie oft vorher haben die das wohl schon so gemacht? Vor allem nachträglich irgendwelche Häuser und Linien erfunden, um zu kaschieren. Weil hier werfen die einfach einen neuen Namen ins Spiel. Um was? Warum machen die das? Logischerweise, um die deutsch-welfische Herkunft dieser Familie zu kaschieren und sonst gar nichts. Hat mal jemand die dummen Briten gefragt, wem die da seit 190 Jahren zuwinken? Jedes Mal, unsere Queen, die englische Königin, wow.
Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the Queen.
Yeah, right, ihr Trottel. Die Welfen kennen die wenigsten. Das wohl bekannteste Königshaus, das vielen aufgrund der jüngeren Geschichte aber definitiv noch ein Begriff ist, ist die Habsburger Monarchie. 1273, ja, parallel mit den Welfen eigentlich, ne? Parallel mit den Welfen. 1273 existierte der erste römisch-deutsche König namens Rudolf, der aus den Reihen der Habsburger stammte. Frag mich nicht, woher der plötzlich kam, denn eigentlich müsste es ja zumindest mal eine Vorgeschichte geben, oder? Es wird ja nicht jeder plötzlich so König. Offiziell geht die so. Offiziell waren die Babenberger in Österreich an der Macht. Ebenfalls ein Karolinger Herzoggeschlecht, fränkisch-bayerischer Herkunft, also deutsch. Wie auch die Welfen. Ebenfalls mit den Karolingern verwandt. Und dann kamen die Habsburger und haben die Babenberger durch ein paar gewonnene Schlachten abgelöst. Also waren die Habsburger jetzt die Relevanten und haben die Macht an sich gerissen. Der Weg dahin ist relativ löchrig. Aber das interessiert uns auch nur nebenbei jetzt gerade. Die Habsburger haben sich nicht nach ihrem Familiennamen benannt, wie gerade bei den Windsors gehört, sondern nach der Habsburg im Schweizer Kanton Aarau, die damals bewohnt haben. Genau wie Windsors, Windsor Castle, Habsburg Castle. Okay, wir kennen den Namen der Familie nicht, die dahinter steht. Die benennen sich einfach nach einem Schloss. Aber die hatten auf jeden Fall schon über Generationen hinweg eine Burg als Wohnhaus zur Verfügung. Praktisch. Komische Geschichte. Fortan waren also jetzt die Habsburger, die Herzöge Österreichs, haben die Babenberger abgelöst. Das heißt, als Teil des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nationen, das Erzherzogtum Österreich, Herzogtum Steiermark, Herzogtum Kärnten, sehr schön da, Kärnten mag ich sehr gerne, Herzogtum Krain. Frederik der V. heiratet im 15. Jahrhundert die Eleanor of Portugal, die Eleanor von Portugal. Das ist die Tochter von König Edward von Portugal und Eleanor von Aragon. Das ist die portugiesisch-spanische Thronfolge mit komischerweise englischen Namen. Aber ja, wir haben heute schon gelernt, dass das nichts mit wirklicher Herkunft zu tun hat, sondern dass man sich die Posten von links nach rechts, von oben nach unten schieben kann, wie man lustig ist. Wir haben zuletzt darüber gesprochen in den Souveränitätsfolgen, dass Alfonso der V. von Portugal vom Papst den Befehl bekommen hat, alles und jeden zu unterwerfen, der ihm in Afrika so begegnet ist. Um am Ende logischerweise alle Menschen dem Vatikan zu unterwerfen. Jetzt, wie der Zufall so will, war dieser Alfonso der V. der Bruder von Eleanor, die jetzt hingeht und den Habsburger Frederik den V. heiratet. Reiner Zufall. Kein Kalkül. Nee, wirklich nicht. Kein Spaß. Gar kein Kalkül, verspreche ich euch. Der Sohn von den beiden ist Maximilian I. Und der geht hin und wird mit einer burgundischen Herzogin 1477 verheiratet. Erinnert euch, wer hat das Haus Burgund geschenkt bekommen? Die Welfs in 888. Offiziell in der Geschichte, nee, haben die das danach wieder abgegeben und das war nicht mehr welfisch. You betcha. Ganz sicher war das noch welfisch. 1477, Maximilian I. wird mit einer burgundischen Herzogin verheiratet. Mary und Maximilian I., also jetzt ein Paar, was die Habsburger nicht nur direkt in die französische Linie bringt, sondern diese Heirat hat ihnen auch die Niederlande verschafft, denn die stand, hört, hört, bis 1482 unter burgundischer Kontrolle. Burgund. Symbol die Lilie. Nach dem Tod von Mary haben also die Habsburger die rechtmäßige Thronfolge der Niederlande übernommen. Cleverer Move. Vorher hatten Mary und Maximilian allerdings noch einen Sohn, Philipp den Schönen. Gemälde sind der ultimative Beweis, wie immer. Immer wenn ihr Gemälde seht, könnt ihr sicher sein, das ist ein Beweis, der euch ganz, ganz sicher vermittelt, dass das, was ihr auf dem Gemälde seht, echt ist und dass da eine Geschichte dran gekoppelt ist, die auf so einem Kärtchen neben dem Gemälde steht, von der ihr sicher sein könnt, dass die die Wahrheit ist. Philipp der Schöne. Sohn von Mary und Maximilian dem I. Und der wird wiederum unmittelbar mit dem spanischen Königshaus in Person von Juana de Castille verheiratet. Joanna ist übrigens gleichzeitig auch die Stiefschwester von Henry dem VIII. Der war gut 40 Jahre lang König von England bis 1547. Wie gesagt, alles gut verbunden in diesem großen Inzestclub. Somit wird Philipp 1506 der erste spanische Habsburgkönig und sein Sohn Charles V. sein Nachfolger. Der regiert die Lande von 1519 bis 1558. Bupp. Die Habsburger. Die spanische Krone am Kopf. Und um das mal kurz einzuordnen, Mitte des 16. Jahrhunderts umfasst das Herrschaftsgebiet der Habsburger Spanien inklusive der Balearen, die Niederlande, das Königreich Neapel, Sizilien, Sardinien, Österreich, ein Großteil Ungarns, Böhmen, ne, Tschechien, um Prag herum, Transsilvanien, gab es wirklich, ist nicht nur die Heimat der Vampire, gab es wirklich laut Historikern, heute ist es ungefähr Rumänien, Kroatien, Mailand, und dann Venetien und Parma, die in der Folge noch dazukommen. Also eine überaus beachtliche Größe. Wir reden hier nicht nur von Österreich und in der Folge Österreich-Ungarn. Durch die Heirat von Isabella mit Christian II. Sind sie sogar jetzt Königin von Dänemark und mit Katharina 1525 Königin von Portugal. Die heiratet John III., Und eine Sache, die sowohl bei den Welfen als auch bei den Habsburgern interessant ist, ist, dass die nicht nur mit anderen Adelshäusern gekreuzt werden, um die Ausdehnung zu maximieren, sondern auch mit anderen einflussreichen Familien der Gesellschaft, die eine hohe Relevanz hatten und definitiv den Gewinn und Einfluss maximiert haben. Banker. Ich eben gesagt habe, wer schon mal in Florenz war, dem wird der Familienname Medici über den Weg gelaufen sein. Prinzipiell auf Florenz bezogen, können wir sagen, gehört den Medicis da alles. Vom Kiosk über das Schwimmbad bis hin zu jedem relevanten Palast. Das Familiensymbol der Medicis, egal wohin ihr blickt, überall, auch im Stadtwappen. Und zwar was? Die große Lilie. Ich habe eben gesagt, die kommt ursprünglich aus dem Königreich Burgund. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass die Medicis irgendwie mit diesen Burgunderköpfen in Berührung gekommen sein müssen, richtig? Ich habe eben über Paris gesprochen. Wisst ihr, wo die Lilie, in welchem Stadtwappen ihr die Lilie auch findet? Genau in dem. Schaut euch mal das Pariser Stadtwappen an. Ist krass. Hat man sich ja noch nie wahrscheinlich so bewusst angeguckt. Ebenfalls die burgundische Lilie. Was besitzen Menschen mit großem Einfluss hinter den Kulissen normalerweise, so für gewöhnlich? Geld, richtig. Wo liegt sehr viel Geld, beziehungsweise eigentlich gar nicht, aber jeder denkt, dass da viel Geld liegt? Auf der Bank. Die Medicis sind eine klassische Banking-Dynasty, die in Mugello, im Norden der Toskana, laut Urkunden 1230 erstmalig erwähnt worden sind. Und die Anfang 1397 mit der Gründung der Medici-Bank, das war übrigens kurze Zeit später die größte Bank Europas, da geht immer ganz schnell für die Familien dieser Aufstieg, und im Anschluss mit Cosimo de' Medici erstmals so richtig Fahrt aufgenommen haben, also 14. Jahrhundert. In der Folge haben die dann Florenz übernommen, die komplette Stadt, und haben die Stadt nicht nur in Form von Herzögen bis ins 18. Jahrhundert hinein kontrolliert. Da sagt man immer, ja, da waren in Lederfabriken in Florenz und eine sehr wohlhabende Stadt und die Medicis haben das Business da kontrolliert. Unsinn, die Medicis haben das Geld in der Hand gehabt. Die waren Banker, die haben über das Geld da gerichtet und das hat denen die Macht verliehen. So wie immer. Logischerweise, wer diese gedruckten Scheine in der Hand hält, der hat Einfluss und entscheidet, ob links oder rechts. Weil die Medicis waren so relevant, dass die auch 300 Kilometer weiter südlich und somit weltweit eine Rolle spielen sollten. Was liegt 300 Kilometer weiter südlich von Florenz? Roma. Die Medicis haben nämlich auch Päpste gestellt. Papst Leo X., 1475 bis 1521, Papst Clemens VII., 1478 bis 1534 und auch Papst Leo XI. Gleich drei Päpste der Geschichte sind Medicis. Und ich kann euch eins sagen, das ist kein Amt, für das man sich mit Lebenslauf, mit CV bewerben kann. Man sagen kann, so, ich hätte das auch mal gerne jetzt hier, das Amt inne, das funktioniert nicht. Und damit nicht genug mit dieser Vatikan-Papst-Karriere, sind die Medicis hingegangen und haben sich ebenfalls direkt in Königslinien mit eingeheiratet. Zum Beispiel in Form von Katharina, die eine Ehe mit Henry II., König von Frankreich, bis 1559 eingegangen ist. Die beiden, Katharina und Henry II., König von Frankreich, haben eine Enkeltochter namens Christina von Lorraine, die mit Ferdinando wiederum ein Medici heiratet. Es ist, weil die italienischen nordtoskanischen Familien so eine unglaubliche Attraktivität hatten, die Männer. Jetzt sind die immer wieder zu denen zurück. Die beiden haben einen Sohn namens Cosimo II., der Maria Magdalena von Österreich heiratet. Die ist was? Natürlich eine Habsburgerin. Katharina de Medici und der Henry II. Von Frankreich, die sind aber auch für Henry III. Und Henry IV. Verantwortlich. Und dieser Henry IV. Heiratet wieder eine Medici namens Marie de Medici. Des Weiteren haben die beiden noch eine Tochter namens Elisabeth de Valois, die was macht? Die geht hin und heiratet volle Kanone in die spanischen Habsburger ein, in Form von Philipp II. Daraus entsteht Philipp III., der wiederum Elisabeth von Frankreich heiratet. Diese Elisabeth ist wiederum die Tochter von Henry IV. Und Marie de Medici. Seht ihr, was ich meine mit jeder, mit jedem und alles miteinander verbunden? Gleichzeitig hat Philipp eine Schwester namens die Anna von Österreich, Anne of Austria, die Louis XIII. Heiratet und aus den beiden geht der Sonnenkönig hervor, Louis XIV. Kurz zurück zu Henry IV. Und Marie de Medici. Die haben noch eine Tochter namens Henrietta. Die heiratet wen? Wer bleibt noch übrig im Glücksrad? Ich kaufe ein C. Charles I., König von England bis 1649. So. Jetzt habt ihr mit Sicherheit überhaupt keinerlei Fragen, oder? Inzest ist überhaupt gar kein Ausdruck. Sensationell. Sensationell. Wenn das der Wahrheit entspricht, dann Hut ab. Da reicht die Kreativität eines jeden Filmregisseurs nicht, um das so hinzubekommen. Da würde man sagen, ja, mein, was ein Scheißfilm. Mein Gott, das ist doch viel zu... Ja, niemals würde das so passieren. Die Medicis waren auf jeden Fall bei jedem Habsburger Familienfest an Ostern oder Weihnachten mit am Tisch. Ich sag's euch. Nur Deutschland ist von denen verschont geblieben. Nope. Weil die Medicis haben im 18. Jahrhundert mit Anna Maria Luisa die Kurfürstin der Pfalz gestellt. Von 1691 bis 1716. Die geht nämlich hin und heiratet Kurfürst Johann Wilhelm. Johann Wilhelm, geboren in Düsseldorf. Angehöriger der, jetzt kommen wir in eine andere Familie, anderes Haus, der Wittelsbacher. Können wir jetzt nicht auch noch thematisieren. Könnten wir aber, wäre sehr verwirrend. Nur so viel. Die Wittelsbacher sind verantwortlich fürs Wappen vom FC Bayern. Und die stellen zum Beispiel mit Elisabeth, die Frau vom Habsburger König von Österreich, Franz Josef, 1848 bis 1916. Das war der letzte. Ganz heimlich, still und leise sind die Medicis dann in den Hintergrund getreten. Man sagt uns, die haben quasi einfach aufgehört zu existieren. Im 18. Jahrhundert ihre Macht verloren. Klar. Die mit den 400 Jahren Vorlauf und den Systemen, die die kontrolliert haben, dort haben die plötzlich die Macht verloren. Vorher haben die strategisch in jedes Königshaus im Umkreis von 2500 Kilometern haben die sich reingeschlafen und dann haben sie sich entschieden, der Sexualität und der Pläne zu entziehen. Fragt euch auch manchmal, wie das damals eigentlich alles funktioniert hat mit den Entfernungen und den Kommunikationswegen. Ja, ist dann immer ein Reiter geritten, ne, von Wien bis Paris oder von Florenz bis Salzburg. War 87 Tage unterwegs und hat einen Brief überbracht. Kurzer Seitschritt. Es ist immer interessant, habe ich eben schon gesagt, wie fast all diese Familien sich irgendwann der Kunst verschrieben haben. So ist es auch bei den Medicis. Da Vinci, Brunelleschi, Botticelli, Beato Angelico. Etliche Künstler. In Anführungszeichen entdeckt von den Medicis, sagt man uns. Genauso bei Bauwerken ist es so, mit den Medicis. Zum Beispiel der Petersdom in Rom. Den haben die Medicis entscheidend mitfinanziert. Und heute stehen dann da in Florenz Gebäude wie dieser bombastische Palazzo Pitti. Und in den Mauern stellen die was aus, die Medicis? Kunst der Renaissance. Diese Gemälde und Arbeiten, die den intelligenten Menschen, die dahingehen, vermitteln, wie sich alles zugetragen hat. Oder die Uffizien in Florenz. Da könnt ihr euch im Galileo-Museum über die Erdkugel schlau machen. Beziehungsweise dumm machen. Was ich sagen will, all diese in Anführungszeichen ehemaligen Familien betreiben einen Kunstzirkus. Und der Kunstzirkus sorgt dafür, dass diese Intellektuellen unter uns eine Geschichte glauben und die prahlend durch die Gegend laufend verbreiten. Die ist so wahrscheinlich nie gegeben hat. Genug mit diesem blauen Blut. Es war schon verwirrend genug. Aber trotzdem sehr, sehr interessant. Aber können wir den Großteil der in Anführungszeichen dokumentierten historischen Hergänge verifizieren? Können wir natürlich nicht. Und zumeist spricht auch das, was wir wirklich sehen bezüglich, in Anführungszeichen, Überreste der welfschen und habsburgischen Burgen und Schlösser, deutlich gegen die gelehrte Variante. Ist unbestritten, dass es diese Familien gegeben hat und gibt und dass sie in diesem vatikanischen System eine sehr, sehr privilegierte Rolle zu erfüllen hatten und haben und definitiv alles und jeden miteinander kombiniert haben, um den Club aufrechtzuerhalten. damit wir nur schön von außen reingucken können und wir weiterhin die Sklaven sind. Die Sklaven des Vatikan mit diesen Adelsgeschlechtern als Handlangern und Ausführern der Agenda. Heute heißen die Ausführer der Agenda dann Bundestag. Aber natürlich brauche ich als Vatikan Institutionen, die dieses Gebiet verwalten, die uns verwalten. Heute hat man alles feinsäuberlich in Länder aufgeteilt, perfekt verwaltet. Eine Maschinerie, die das Geld druckt, an alle verleiht. Privatfamilien, die schön das insgesamt inklusive Zinsen zurückbekommen, die wir logischerweise alle zahlen seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten. Schön, da ist Georgien, da ist Deutschland, da ist Finnland, da ist die USA, da ist Bolivien. Und damals war das ähnlich. Ist auch kein Geheimnis. Ich habe es ja auch erörtert mit den Königshäusern, die für den Vatikan diese Menschen unterworfen haben. Und so waren das halt dann eben Gebiete, die für den Vatikan verwaltet haben. Und im Gegenzug haben die dafür eine sozial sehr hohe Stellung und sehr viel Einfluss bekommen. Und der Vatikan hat sich immer schön dahinter versteckt. Die sind immer cleverer geworden. Damals hieß es dann noch Heiliges Römisches Reich und die Kreuzritter. Und das war alles so offensichtlich. Die haben daraus gelernt und haben sich dann mit Napoleon nach Napoleon so weit in den Hintergrund zurückgezogen, dass die überhaupt niemand mehr hinter irgendwas vermutet. Grenzen und Länder haben die uns einprogrammiert. Für die hat es nie Grenzen oder Länderlimitationen gegeben. Ganz im Gegenteil, wir haben heute in dieser Episode gesehen, wer plötzlich englischer, spanischer, dänischer oder französischer König war. Kein Engländer, kein Spanier, kein Däne und kein Franzose. Und trotzdem ist es interessant. Ne? Jetzt lacht Laura bestimmt. Wir haben so einen weit entfernten Bekannten, der ist Fan des englischen Königshauses. Der ist dann wirklich hingegangen zu den Veranstaltungen, ist dann regelmäßig nach London gereist, hat sich da hingestellt und hat der mittlerweile verstorbenen Queen Elizabeth zugewunken. Gar kein Spaß. Es gibt so miserable Menschen, an denen alles vorbeiläuft, die überhaupt gar nicht mehr wissen, was sie hier machen. Leider ist es der Großteil von uns. Wir arbeiten daran, dass es anders wird. Und das ist auch so eine Sache, dieses konstitutionelle Monarchie-Ding, diese Königshäuser. Das haben die so clever gemacht, die haben da so einen Hype drum kreiert, wieso so ein bisschen so Nebel, oh, ein bisschen mystisch, keiner weiß, wer die wirklich sind, aber es sind Könige und Prinzessinnen und jedes kleine Mädchen will ja dann lieber bei Mario Kart Peach sein, die Prinzessin. Oder sagen, ich möchte, wenn ich groß bin, bin ich Prinzessin. Ja, kriegen den ganzen Kack einprogrammiert. Was halt dazu führt, dass wir damit sympathisieren. Und dass wir halt eben nicht mehr hingehen und uns das anschauen und hinterfragen, was da eigentlich passiert ist und was diese Spinner mit uns gemacht haben. Nicht wahr? Aber bene. Infos zu unseren Online-Retreats. Ich nenne es jetzt einfach mal Online-Retreats. Laura hat heute gesagt, nee, der Name ist nicht so gut, Online-Retreats. Müssen wir noch ändern. Aber für jetzt, am 29.01. heißen die noch Online-Retreats. Wird es jetzt in Kürze Infos geben auf Telegram, Health Resolution Podcast, die Telegram-Gruppe. Wer jetzt schon Infos haben will, wer sich dafür interessiert, schreibt mir gerne tobias.levels@healthresolution.de. Unser Basisprogramm The Reset, wer zurück möchte in einen natürlichen Zustand und sein Leben lang glücklich sein möchte, kann sich jederzeit gerne melden. Wir starten mit dem ersten speziellen Programm, was den Beckenboden thematisieren wird. Ich weiß, viele Frauen unter euch sind da draußen, die das Thema definitiv haben. Auch Männer übrigens. Auch Männer, die kein Wasser halten können. Die, naja, sagen wir es mal so. Ich kenne eigentlich fast keinen Mensch, der weiß, was der Beckenboden ist und der den natürlich einsetzen kann. Punkt. 9,9 von 10 Menschen werden nichts mit dem Beckenboden zu tun haben. Das kann ich euch versprechen. Deswegen kann sich eigentlich jeder anmelden. Nicht nur die, die kein Wasser halten können. Alright. www.healthresolution.de, tobias.levels@healthresolution.de, Telegram, Health Resolution Podcast. Wow. 59,40. Gleich sind wir bei genau einer Stunde. Eine kurze, kompakte Folge. die hoffentlich nicht zu sehr verwirrt hat. Ich wollte das mal gerne thematisieren, weil ich es sehr, sehr interessant finde. Und jetzt werde ich noch ein paar Sekunden sprechen, damit wir genau bei einer Stunde sind. Alright, one love, and I'm out. Probably might sound like a preachy thing, but maybe I can reach these teams. Look, look, no soda, no white foods, the right moves. I might lose, now I ain't looking to fight dudes. Why beef? Overplay the stroganoff. I'm going over.